Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Gestern Dutzende Tote bei einer Offensive in Homs, heute bereits wieder mindestens 30 Tote bei einer neuen Offensive. In Syrien gibt es einfach keine Ruhe, es ist Krieg. Das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ist als einzige internationale Organisation in Syrien zugelassen. Doch im Moment steht auch das IKRK an. Wo in Syrien die größten Probleme liegen und wie das Treffen mit Machthaber Assad war, das sagt der IKRK-Präsident Jakob Kellenberger gestern Nachmittag Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Jakob Kellenberger, aus Syrien kommen jeden Tag inzwischen die Meldungen von Kämpfen, zum Teil auch von Übergriffen auf Zivilisten. Wie ist die Lage im Land heute nach Ihren Informationen?
Ja, die Lage im Land ist schlecht. Und Gewalt nimmt eigentlich, hat über die letzten Wochen immer mehr zugenommen.
Wenn Sie könnten versuchen zu schreiben, wie schlimm die Lage im Land ist, kann man da schon von einem Bürgerkrieg reden?
Ja, ich muss sagen, mir ist es ein bisschen wöhler, zum Reden von einer wirklich grossen und zunehmenden kollektiven bewaffneten Gewalt. Der Begriff Bürgerkrieg nehme ich im Moment nicht so gerne, weil da juristisch heisst es, dann bedeutet es nicht international den bewaffneten Konflikt. Und da gibt es einfach bei uns hauptsächlich zwei Kriterien, die müssen erfüllt sein, dass man es dann so qualifiziert. Und Qualifikation hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die Anwendung vom Recht. Und die beiden Kriterien sind, es ist die Intensität von der Gewalt, das ist seit langem erfüllt, das Kriterium. Aber das zweite ist noch eine die eindeutige Identifizierbarkeit von der Konfliktparteien, und das ist noch nicht ganz klar. Aber ich wäre nicht erstaunt, wenn die Qualifikation auch bald würde ändern.
Für uns Journalistinnen und Journalisten da ist es sehr schwierig, sich ein objektives Bild zu machen über die Lage in Syrien, was dort wirklich passiert. Wie ist das beim IKRK, wie ist das bei Ihnen? Was sind für Sie verlässliche Quellen?
Ja, also zuerst muss ich mal sagen, ich begreife Sie gut, Ihr Gefühl. Also das Gefühl hat sogar der Kellenberger manchmal. Wir sind die einzige international humanitäre Organisation, die dort überhaupt arbeiten kann. Aber wir sind ja auch in erster Linie darauf angewiesen, auf Zusammenarbeit mit dem syrischen Roten Halbmond. Und wenn Sie jetzt unsere Quellen nehmen, also wo wir dann vor allem darauf abstellen, das ist das, was uns die freiwilligen Mitarbeiter vom syrischen Roten Halbmond sagen, wo wir etwa die viel auch begleiten, wenn sie nebenan gehen. Neuer, der direkte Kontakt, wo unsere Leute haben, vor allem auch in den Spitälern, sei es mit Ärzten oder mit Krankenschwestern oder dann auch Leute, wo man sonst trifft. Das sind eigentlich unsere Informationsquellen. Aber das gibt ihnen auch immer nur räumlich beschränkte Informationen. Also, haben das Gefühl, sie haben jetzt ein bisschen, sie sehen jetzt in einem bestimmten Raum, aber es gibt ihnen nicht das Gefühl, dass sie übers Land sehen, sie könnten das Urteil bilden.
Wie schwierig ist das eigentlich, neutrale Leute zu finden als Informationsquelle? Das ist bei uns immer wieder auch ein Thema. Neutral heisst nicht zu einer Partei gehörig, sondern sozusagen jemand aus dem gewöhnlichen Volk, der Zusammenhänge sieht und einfach auch beschreiben kann.
Gut, ich glaube, wenn Sie, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so darauf festlegen würde, neutrale Menschen finden. Also ich meine, wahrscheinlich in solchen Umfeldern haben natürlich fast alle Leute ziemlich starke Gefühle auch. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach Kontakt hat mit Leuten aus den verschiedensten Kreisen, damit sie so ein bisschen ein Bild quer durch bekommen. Also ich würde jetzt doch denken, dass wenn sie einen engen Kontakt haben mit den Freiwilligen vom Roten Halbmond, oder wenn sie mit den Ärzten im Spital reden, oder wenn sie nachher zu Damaskus auch mit den Leuten in der Strasse reden können, dass ihnen das doch gute Informationen gibt.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu Syrien. Was macht Ihnen im Moment am meisten Angst im Land?
Ja, also am meisten Sorgen macht man schon, dass es eigentlich eines von unseren unser stärkstes Begehren eigentlich gesehen immer noch nicht erfüllt. Also, wo ich im September zu Damaskus war, bei einem der Hauptpunkte, wo ich kam mit dem Präsident Assad, ist einfach unsere Sorge, dass die Verwundeten und die Kranken, dass die nicht alle Zugang haben zur medizinischen Pflege und dass man wirklich Verhältnisse schafft, wo das der Fall ist, dass alle Zugang haben. Und das ist einfach nach der Meldung, die wir haben, ist das einfach immer noch nicht der Fall. Es gibt immer noch zu viele Meldungen über Leute, die krank sind oder verletzt sind und aus verschiedenen Gründen, muss ich sagen, keinen Zugang haben zur medizinischen Hilfe. Also das machen wir. Und das Zweite, ich würde es natürlich schon gut finden, wenn wir Zugang hätten zu den Gefängnissen und vor allem zu den Gefängnissen, wo es vor allem Leute hat, die festgenommen worden sind, jetzt im Zusammenhang mit der jetzigen Gewalt.
Ich würde gerne gerade auf beide Punkte von denen nochmal genauer eingehen. Wenn Sie sagen, Leute kommen nicht medizinische Hilfe über, können Sie ein bisschen ausführen, was das bedeutet? Also in welchen Fällen zum Beispiel Leute keine medizinische Hilfe bekommen, dass wir uns etwas darunter vorstellen
können? Ja, also ich tue es jetzt aus Gründen, die noch wahrscheinlich einsichtig ist, tue es nicht geografisch lokalisieren. Sie müssen sich vorstellen, jemanden, der relativ schwer verletzt ist, aber wo man den Zugang zu der medizinischen Hilfe verweigert, weil er zu der Gegenseite gehört zum Beispiel. Das muss man sich darunter vorstellen. Oder man kann vielleicht auch ein praktisches Beispiel, das sich jetzt gerade in diesen Tagen stellt. Wobei, das ist wieder ein Spezialfall, ist nicht so eine Frage vom Zugang, es hängt fest mit der Sicherheit zusammen. Aber zum Beispiel im Moment ist es so, also heute Morgen ist es noch so gewesen, dass es auch wichtig wäre, dass man Verletzte, wo in Spitälern sind, in Homs und im ländlichen Damaskus, dass man die aus den gefährlichsten Gebieten wegbringen, die Spitäler in weniger gefährliche Gebiete. Und da ist dann zum Teil nicht möglich aus Sicherheitsgründen. Nicht, weil man verweigern, dass man das macht.
Es hat zum Teil einen Bericht gegeben von angeblich. Ich sage, das sind jetzt wieder die Berichte, die man liest, von Leuten, die nicht behandelt worden sind, quasi Zivilisten. Gibt es einige Fälle, die auch ihnen zu Ohren kommen?
Also Sie meinen die Leute, die im Spital angekommen sind und nachher im Spital nicht versorgt werden?
Genau.
Ja, also da habe ich jetzt keine Einzelfälle im Kopf. Also das Problem, das ich wirklich für mich im Vordergrund steht, ist, dass die Leute, und ich muss nochmal sagen, aus verschiedenen Gründen, dass sie keinen Zugang haben überhaupt zur medizinischen Hilfe und zum Spital. Und eben dann solche Probleme, die sie zum Beispiel stellen mit der Evakuierung von Leuten aus sehr gefährlichen Gebieten, weniger gefährlichen. Der Fall jetzt, wo jemand im Spital ist und nicht behandelt worden ist, da wüsste ich, könnte jetzt Ihnen nicht einzelne Fälle nennen. Aber ich meine, ich tue da nicht ausschliessen, dass das der Fall sein kann. Nur auch mir, es ist beschränkt dort, wo wir hingehen können.
Sie sind selber in Zürich gewesen. Im Juni haben Sie mit Ministern geredet, im September dann auch den Präsident Assad getroffen. Wenn Sie vergleichen, was Sie gesehen haben im Juni und bis im September, hat sich Syrien in dieser Zeit verändert?
Ja, wobei, da kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen, was ich gesehen habe. Also, weil ich kann nicht vom Gesehen her die Veränderung sagen. Also, ich bin im Juni gewesen, das erste Mal, wie Sie sagen, am Anfang September. Jetzt bin ich in den letzten Wochen nicht gewesen. Also, ich kann nicht aus eigener Anschauung berichten. Aber vor allem, was ich höre von unseren Leuten, nein, die Lage hat sich eindeutig verschlechtert, in so humanitärer Perspektive. Ich meine, Gewalt hat zugenommen und die humanitären Folgen haben zugenommen. Und ich muss sagen, leider ist das Szenario, das wir befürchtet haben, also wo wir auch in der Planung davon ausgegangen sind.
Nämlich?
Ja, eben, dass sich die Lage verschlechtert, dass Gewalt leider zunimmt und dass damit auch die humanitären Folgen zunehmen.
Sie haben mit dem Präsident Assad können reden. Mir ist schon klar, Sie können jetzt uns da nicht verraten und erzählen, was und wie genau. Vielleicht können Sie etwas sagen, wie das Treffen war und ob das Gespräch dann Ihre Arbeit erleichtert hat.
Ja, ich kann schon etwas sagen. Also, es ist nicht so, es ist so gewesen, ich meine, ich bin eigentlich aus zwei Gründen zu einem gegangen. Das eine war, am selben Wochenende können wir den ersten Gefängnisbesuch anfangen, was an sich ein sehr positiver Schritt ist, weil sie keine in Syrien noch nie können Gefängnis besuchen. Und das ist ein positiver Schritt. Aber ich habe dort dann auch im Gespräch einfach klar machen, für uns ist es ein erster Schritt. Also ich meine, weil wir haben gewusst, die Gefängnisse, die Bäden, wo wir uns grünes Licht geben, das sind vielleicht nicht die Orte, wo man am dringendsten sehen sollte. Ich habe verstanden, dass man als Testfall mal mit dem angefangen hat, aber ich einfach wollte klar machen, dass das für uns ein erster Schritt ist. Und das Zweite ist das, was wir vorher schon besprochen haben. Es hat uns da schon wahnsinnig geblockt, Meldungen, die wir hatten, und mich hat es auch selber auch fest geblockt, muss ich sagen. Meldungen, die wir da schon hatten, dass einfach Leute, die verletzt und krank sind, dass keine medizinische Hilfe bekommen. Und ist da auch schon der Fall gewesen, was heute auch noch der Fall ist, auch, dass die Leute, die dann Hilfe bringen wollen, dass die auch noch gefördert sind. Jetzt wegen der Reaktion, ja, also, zuerst einmal, er ist jemand, der sehr gut zulassen kann, der wirklich in Ruhe zulässt und nachher eigentlich sehr klar Stellung nimmt. Also das ist ja jemand, wo man gut reden kann. Gut, er hat im Grunde genommen wegen der Kranken und Verletzten, und das ist, finde ich, für mich auch ein bisschen die grösste Enttäuschung. Ich meine, er ist an sich mit mir völlig einverstanden gewesen, dass woher man auch immer kommt, zu welcher Partei man immer auch gehört und wer immer man auch ist, wenn man medizinische Hilfe braucht, dass man Anrecht hat auf die.
Er ist ja auch Augenarzt.
Also ja, er hat mir übrigens sogar als Beispiel gesagt, als Arzt bin ich mich auch gewöhnt. Also als Arzt tut man die Leute versorgen, die etwas haben. Und das ist einfach, ich hätte nicht gedacht, dass wir im Januar oder Februar noch die Art Problem haben. Wobei, nochmal, also das Problem liegt nicht immer auf der Regierungsseite oder unbedingt, aber viele eben schon.
Sie haben dann können Gefängnis anschauen. Es ist eine Richtlinie, dass Sie nicht dürfen über Zustände reden, wie es dort aussieht. Warum ist das so wichtig, dass die Beschreibung, wie es in einem Gefängnis aussieht, warum ist es so wichtig, dass das nicht nach außen dringt?
Ja, ich glaube, wie man würde gegen aussen noch sagen, was wir alles gesehen haben, also was Bedingungen sind und auch wie die Leute behandelt werden, je nachdem von den Verhältnissen, die im Gefängnis sind, könnte das natürlich noch bedeuten, dass wir uns untersagt weiterhin zu besuchen. Also die Vertraulichkeit hat einen rein instrumentalen Charakter. Also dank der Vertraulichkeit verbessern wir die Chancen zum Zugang. Also jetzt beim Besuch am Anfang September muss ich einfach sagen, also das war der erste Besuch gewesen, ja? Und wir haben den ersten Besuch und vorläufig auch der letzte, weil wir haben eine klare Meinungsverschiedenheit. Wir haben echt Zeit gehabt, keinen Besuch, nur ein Gefängnis unter drei Bedingungen. Ja? Also wir machen nicht Orabe. Hm? Also man möchte, dass wir alle Leute können sehen können, die unsere Delegierten möchten sehen. Man möchte auch die Besuche neu wiederholen und vor allem möchte man mit den Leuten ohne Zeugen reden. Und die Modalitäten, die haben nicht alle geklappt beim ersten Besuch in Damaskus. Und wir haben dann gemerkt, dass wir uns da nicht wirklich verstehen. Und seitdem führen wir Gespräche über die Modalitäten von unseren Besuchen. Und wir machen keine Konzessionen in keinem Land über die Modalitäten. Und wir haben gesehen, wir machen keine weiteren Besuche, wenn wir uns nicht einigen können über die Modalitäten.
Ich denke, es ist total nachvollziehbar, dass man sagt, das sind unsere Vorgaben und an die halten wir uns. Punkt. Auch, dass es für alle gilt. Das andere ist, wie lebt man damit? Ist das schwierig für Sie zu wissen, ja, man verhandelt, aber im Moment können wir nach den Prinzipien, die wir wollen, nicht in die Gefängnisse hinein?
Ja, natürlich ist es sehr schwierig. Es ist für uns alle sehr schwierig. Auf der anderen Seite müssen Sie einfach auch wissen, also ein Staat in Syrien ist rechtlich nicht verpflichtet, uns Zugang zu geben. Also im Grunde genommen muss man das mit denen verhandeln. Und da gibt's dann, wie in jeder Verhandlung, gibt's dann da gewisse Sachen, wo man drauf eingehen kann und andere, wo man nicht drauf eingehen kann. Wo wir einfach keine Konzessionen sind bereit zu machen. Wenn wir eh im Land anfangen zu Konzessionen machen, dann können wir auch in Druck in andere Länder über Besuchsmodalitäten machen wir keine Konzessionen. Hingegen ist es für mich völlig möglich gewesen, zu sagen, in einer ersten Phase, in einer Testphase machen wir jetzt zwei Gefängnisse und dann tun wir das auswerten und neu gehen wir weiter. Jetzt, Frau Bivakovic, ich meine, wenn ich höre, was eventuell zu befürchten ist, was in gewissen Gefängnissen passiert, dann muss ich sagen, das ist natürlich schon schmerzlich, zu wissen, dass man nicht besuchen kann.
Die IKRK ist ja, nebst dem, dass sie Gefangenenbesuche machen, gibt es andere Sachen, die sie machen können, wo sie nicht behindert werden. Was macht denn die IKRK im Moment in Syrien?
Ja, also wir haben das Problem, das wir ja am Anfang hatten, wir haben eine ganz kleine Delegation gehabt und wir haben wenig Zugang gehabt. Und darum bin ich ja das erste Mal auf Damaskus schon im Juni gegangen. Und dort war eigentlich das Ziel gewesen, dass wir mehr Bewegungsspielraum haben, dass wir leichter und an mehr Orte gehen können. Das haben wir erreicht nach dem Juni. Und das zweite Ziel war übrigens, dass wir Gefangenenbesuch machen können. Das haben wir neuer auch erreicht, also wir können erst einen Besuch machen, aber neu ist die Blockierung gekommen und so weiter. Jetzt, was wir machen, in erster Linie tun wir zusammen mit dem syrischen Roten Halbmond tun wir wirklich humanitäre Hilfe leisten, dort wo es nötig ist. Aber sie werden mir jetzt einfach sagen, also so konkret wie möglich. Ich meine, es sind zwei Sachen vor allem. Es gibt, man kann nicht sagen, dass es eine landesweite humanitäre Krise gibt. Aber es ist keine Frage, dass sie in gewissen Orten brauchen die Leute heute Nahrungsmittel. Und an vielen Orten brauchen sie medizinisches Material, Verbandsmaterial und auch viel anderes Material. Und die Neuen tun wir das Material liefern, zusammen mit dem syrischen Roten Halbmond. Die Verteilung selber machen Neuen die Freiwilligen vom syrischen Roten Halbmond. Aber die Hilfsleistungen konzentrieren sich wirklich sehr stark jetzt auf Nahrungsmittel. Also im Prinzip jetzt etwas über, es ist jetzt verteilt worden, wo über Länge wie für etwas über 100.000 Personen und vor allem medizinisches Material für die Spitäler. Und dann probieren wir, wenn wir dann an diesen Ort sind, probieren unsere Leute auch die Spitäler selber zu besuchen, damit sie können im Rahmen des Möglichen auch selber die Lage beurteilen.
Syrien ist eines von den arabischen Ländern, wo Umwälzungen passieren, in anderen sind es passiert. Wenn Sie die Länder anschauen vom sogenannten arabischen Frühling, wo ist da die Menschenrechtslage am prekärsten? Ist das Syrien?
Also mit solchen Vergleichen habe ich immer ein bisschen Mühe, weil es dunkt mir immer, da müssen wir die wirklich sehr genau anschauen. Mir ist fast ein bisschen wöhler, zum sagen, wo ich vielleicht ein bisschen das beste Gefühl habe, in Sachen Frühlingsergebnisse.
Das klingt gut. Also etwas Positives ja, in diesem Gespräch ist immer gut.
Und das wäre Tunesien. Dass wir uns in Syrien enorme, also Sorge ist eigentlich ein ziemlich schwaches Wort. Ist zum Ausdruck gekommen. Ich mache mir aber Sorgen auch in Ägypten. Ich meine, in Ägypten haben wir im Februar vom letzten Jahr auch gesagt, wir möchten Gefängnis besuchen. Wir haben keine positive Antwort bis jetzt. Also, ich will jetzt nicht die Länder im Einzelnen vergleichen, aber einfach zum sagen, in Jemen können wir Gefängnis besuchen, aber in Jemen haben wir natürlich auch erhebliche Sorgen. In Bahrain haben wir lange Gefängnis nicht können besuchen, trotzdem haben wir es vorher gefordert. Jetzt können wir, seit ein paar Wochen können wir jetzt das Gefängnis besuchen. Und dann weiss ich nicht ganz, wo der Frühling den Halt macht schliesslich.
Herr Kellenberger, Sie sind schon ein Zeitchen Präsident vom IKRK. Wenn wir jetzt das so anschauen, nur schon mal die Länder von dem arabischen Frühling und dann noch den Blick ausweitet auf den Süden, runter, auf Afrika oder rüber schaut, in Mittleren Osten, dann hat man den Eindruck, das IKRK muss heute viel, viel mehr leisten als zum Beispiel dort vor 12 Jahren, wo Sie den Post übernommen haben. Täuscht der Eindruck?
Nein, ich glaube, er täuscht. Nein, täuscht nicht. Also, wenn wir jetzt. Sie wissen, ich habe aber schon gesagt, ich tue nicht gerne frühzeitige Bilanzen ziehen. Aber wenn man jetzt einfach so sagt, es ist wahr, es gehört sicher zu den 12 Jahren, dass die Organisation ihren Einsatzraum erweitert hat. Aus verschiedenen Gründen. Teilweise, weil es Konflikte gibt, dort, wo es noch keinen Konflikt gibt. Teilweise auch, weil es heute Tätigkeiten macht, die es früher noch nicht gemacht hat. Das ist sicher so. Es ist auch so, dass sie jetzt als Erfolg von dem, dort Organisation ist auch stark gewachsen. Also, ja, personell und natürlich auch in Bezug aufs Budget. Also, letztes Jahr 1,2 Milliarden. Und, ja, es ist, ich sage eigentlich immer, es ist eigentlich fast leider im Wachstum.
Ich kann gerade jetzt sagen, während man sich in der Wirtschaft überall freut, wenn etwas wächst und grösser wird, da ist es wirklich ein Leider. Wie ist das in Bezug auf Respekt gegenüber dem Emblem vom IKRK, gegenüber dem Namen vom IKRK? Ist der noch gleich, wie er war?
Ja, also immer im Emblem, mit der Respektierung vom Emblem hat es immer auch vereinzelte Probleme gegeben. Und ich glaube, Sie meinen ja jetzt wahrscheinlich nicht einmal so in erster Linie das IKK-Emblem, sondern das Rotkreuz-Emblem im Allgemeinen und der Rote Halbmond. Und da muss ich sagen, ja, also wenn wir jetzt die letzten Jahre schauen, also etwas, wo etwas, was uns stark beunruhigt. Darum haben wir auch eine entsprechende Initiative ergriffen. Das sind also doch ziemlich viele Verstöße gegen die Respektierung vom Emblem, gerade bei der Ambulanz im medizinischen Bereich. Da haben wir ja auch in Syrien ein Beispiel. Und das ist übrigens ein Grund, warum das IKK da eine Initiative ergriffen hat, um die Staaten und andere Akteure darauf aufmerksam zu machen, dass man da etwas machen muss, dass das besser respektiert wird.
Was denken Sie, was ist der Grund, dass sich das so verändert hat?
Ja, das ist... Ja, ich weiss nicht, ob man nicht allgemein in einer Welt lebt, wo vielleicht Sachen, wo früher noch eher respektiert worden sind, ein bisschen weniger respektiert werden.
Sie haben selber gesagt, Sie dürfen nicht gerne einen Rückblick machen jetzt schon. Sie sind ja bis im Sommer noch IKRK-Präsident. Darum möchte ich eigentlich mit Ihnen vorher schauen in diese Zeit und Sie fragen, gibt es Sachen, die Sie noch gerne in dieser Zeit, die Ihnen bleibt auf dem Posten, die Sie noch gerne würden erreichen oder in Ordnung bringen oder helfen aufgleisen?
Nein, eigentlich, da habe ich vorher zu verstehen gegeben, habe ich, dunkt es mir, die Organisation hat sich in den letzten 12 Jahren gut entwickelt und sie war eigentlich in der Lage gewesen, an Ort zu arbeiten, wo sie früher nicht machen können und auch Sachen machen, die sie früher noch nicht machen können. Und mir dunkt es auch, dass auch personell die Organisation eigentlich in einem guten Zustand ist und auch, muss auch von den Finanzen einmal auch in dem Sinn. Und ich möchte eigentlich gerne einfach einem Nachfolger das tüchtige IKK übergeben.
Ich hoffe, dass wir das Abschiedsgespräch dann noch mit Ihnen machen da im Tagesgespräch auf DRS. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die Arbeit, die noch vor Ihnen ist. Besten Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.